Mein Thema: Bau dein Haus auf Fels. Ich möchte euch kurz erzählen, wie es dazu kam, dass ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Einmal ist es naheliegend, diese Zeit, in der wir gerade sind, ist eine sehr unbeständige Zeit, eine sehr unsichere Zeit. Ich empfinde das so, das, was gestern noch als Regel galt, ist heute schon vielleicht wieder überholt. Man kann sich an wenig Dinge halten, die letztes Jahr noch Bestand hatten, sind dieses Jahr schon wieder anders. Eine andere Sache ist, wir leben in Hofgeismar in der Innenstadt und Hofgeismar ist in einer Senke sehr niedrig und wir haben immer wieder Probleme mit Wasser im Keller und hatten das jetzt auch über Monate und das macht schon so ein bisschen unsicher, wenn man merkt, dass permanent die Grundmauern umspült werden von Wasser. Und ich habe dann meinen Mann gefragt und habe gesagt, ja, was können wir denn da machen? Wir müssen doch irgendwas machen. Ja, wir hatten eine Pumpe, das Typische, aber dieses Gefühl, da kann man doch bestimmt was machen. Und dann sagte Ulf, ja klar, zur Not muss man alles aufgraben, neue Drainage legen, halt nochmal was ganz Grundsätzliches neu machen. Aber das Grundwasser wird halt bleiben. Und dann habe ich gedacht, was hat eigentlich Bestand? Auf welche Feste, auf welche Grundmauer ist mein Leben eigentlich gebaut? Und da hinein habe ich weiß nicht zum wievielten Mal, den Text aus Lukas 6, 47 bis 49 gelesen. Das ist ein Text, den sicherlich gerade die, die als Gemeindekinder aufgewachsen sind, schon ganz früh gehört haben. Es gibt Lieder dazu, Bau dein Haus auf Fels. Ich werde den Text gerade lesen. Lukas 6, 47 bis 49. Wer zu mir kommt und meine Rede hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem der gleicht. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baute und tief grub und den Grund auf Fels legte. Als aber eine Überschwemmung kam, brandeten die Fluten gegen das Haus. Doch sie konnten es nicht erschüttern, denn es war gut gebaut. Wer aber meine Rede hört und sie nicht tut, der gleicht einem Mann, der ein Haus ohne Grundmauer auf die Erde baute. Und die Fluten brandeten dagegen und es fiel gleich zusammen und sein Einsturz war gewaltig. Es gibt also drei Bedingungen, damit man sein Haus auf Fels baut. Da steht, wer zu mir kommt und meine Rede hört und sie tut. Er gleicht einem Mann, der ein Haus auf Fels baut. Wer zu mir kommt, ist mein erster Punkt. Kommen, zu Jesus kommen, was bedeutet das denn? Als mein Vater im Sterben lag, er war zu Hause, wir haben ihn zu Hause gepflegt. Er war schwer, schwer krank mit vielen Geräten und so weiter und ich bin immer um ihn rumgelaufen. Dies getan, das getan, jenes getan. Und immer zwischendurch hat er gesagt, Kind, setz dich mal zu mir. Komm doch mal zu mir. Und er meinte nicht, ich sollte kommen. Ich war ja da. Er meinte, ich soll mich zu ihm setzen mit Zeit. Mich mitbringen, da sein. Ich sollte seine Hand halten. Ich sollte mit ihm sprechen. Ich sollte hören, was er zu sagen hat. Ich sollte da sein. Das ist was ganz anderes, als wenn ich mal vorbeikomme. Neulich hat einer angerufen und hat gesagt, kann ich mal vorbeikommen, dir was bringen? Das ist was ganz anderes. Sie ist noch nicht mal reingekommen. Sie ist vorbeigekommen. Sie hat ihr Anliegen abgeliefert und ist wieder gegangen. Vorbeikommen ist was ganz anderes als kommen. Und ich muss gestehen, ich komme ganz oft im Alltag bei Gott nur vorbei. Es ist die Frage, wie komme ich, wie kommst du zu Jesus? Mal schnell vorbei, Anliegen abladen, schnelles Wunder einsacken. Hier hast du Sorge, hier hast du Fürbitte, mach mal, tu mal, danke, weg. Oder kommen wir zu Jesus? Komme ich, um Gott die Kontrolle über die Situation abzugeben oder komme ich um seiner selbst willen? Suche ich die Hilfe oder suche ich den Helfer? Ich glaube, ich wäre ziemlich sauer, wenn mein Mann nur was, also meine Nähe nur suchen würde, wenn er meine Hilfe brauchen würde. und dann wieder geht. Und ansonsten bin ich ihm nicht wichtig. Kommen, zu jemandem kommen, hat immer was mit Beziehung zu tun. Was ist meine Motivation, wenn ich zu Gott komme? Und was meint Jesus hier, wer zu mir kommt? Ich glaube, es ist wirklich gemeint, dass ich komme mit dem Bewusstsein, da ist jemand, der mich sieht, der mich kennt, der mich liebt und ich suche ihn um seiner selbst willen. Ich komme und sage, hier bin ich. Ich bringe mich mit und nicht nur mein Anliegen. Und ich habe auch Zeit zu hören. Ich habe Zeit. Es ist was ganz Kostbares, zu ihm zu kommen. Und ich liebe es, Zeit mit Gott zu verbringen. Ich liebe es, in Jesu Nähe zu sein. Ich genieße seine Gegenwart und ich bringe auch immer irgendwas mit aus dieser Zeit, immer. Wenn ich wirklich zu ihm komme, bringe ich was mit. Ich koche leidenschaftlich gern und ich bin dann in der Küche abends, koche, mein Mann ist woanders und wenn ich dann zu ihm komme, dann sagt er immer, du hast gekocht, oder? Dann kann er mir ziemlich genau sagen, was ich gekocht habe, weil ich diesen Geruch mitbringe. Oder wenn ich Rasen gemäht habe, eine ganze Stunde oder zwei mit unserem alten Benziner, Rasenmäher, dann stinke ich nach Benzin. Also jeder kann mir dann sagen, womit ich mich beschäftigt habe. Wenn ich mich eine gewisse Zeit mit etwas beschäftigt habe, kann man das häufig an mir riechen. Und so möchte ich auch einen Geruch mitbringen, wenn ich Zeit mit Gott verbracht habe, Zeit mit meinem Herrn verbracht habe, an Jesu Füßen gesessen habe. Und ich sage euch, ihr bringt dann einen Geruch mit. Und andere werden das riechen können. Und je mehr ich Zeit mit einer Sache verbringe, werde ich auch davon reden. In Matthäus 12, 34 steht, wovon das Herz voll ist, davon fließt der Mund über. Ich weiß, als meine Kinder klein waren und ich mich immer beschäftigt habe mit anderen Müttern, wenn wir abends mal Pizza essen waren, dann haben wir uns gegenseitig verboten, über Babys zu reden. Wie gesagt, der Erste, der wieder von den Kindern anfängt, macht einen Euro in die Kasse. Lass uns doch mal von was anderem reden. Aber das, was einen bewegt, davon kann man nicht aufhören zu reden. Und wenn ich zu Jesus komme und mich mit ihm beschäftige und seine Gegenwart genieße, dann bringe ich den Geruch mit, aber ich werde auch nicht aufhören können, davon zu reden. Das bedingt sich. Wann komme ich zu ihm? Wann komme ich zu Jesus? Wann kommst du zu Jesus? Als letzte Option? Wenn alle eigenen Ideen, alle eigenen Anstrengungen versagt haben? Ich höre im Moment so oft, da hilft nur noch beten. Ich lasse das nur weg, da hilft beten. Aber wir verhalten uns oft so. Ich bin auch so ein Typ, immer erst die eigenen Ideen, was könnte man machen, was könnte man tun? Ist Gott die letzte Option? Ist mein Kommen zu Jesus die letzte Option oder die erste? Wer zu mir kommt, komm doch sofort. Mit jedem Anliegen, komm sofort. Und husch nicht nur vorbei, sondern setz dich an meine Füße, sagt Jesus. Hör mal, was ich für dich habe. Du könntest dir eine Menge Mühe, Energie und Anstrengung sparen, wenn du gleich zu mir kommst. Wann komme ich zu ihm? Als erster oder als letzter Ansprechpartner? 1. Petrus 5, Vers 7 steht, alle Sorgen, ich sage jetzt alle Anliegen, werft auf ihn, er sorgt für euch. Und Psalm 34, er wird es wohl machen, er wird es gut machen. Also kommen bedeutet eine bewusste Hinwendung zu Jesus. Er ist wichtig, er mein erster Ansprechpartner, er der mir was zu sagen hat. Er, an den ich mich anlehne. Und dann folgt das Zweite, der zweite Punkt. Und meine Rede hört. Jetzt ist die Frage, was ist denn seine Rede? Ich formuliere es für mich, es ist alles das, wodurch Gottes Geist zu mir sprechen kann. Alles. Und damit meine ich wirklich alles. Alles, worüber der Geist Gottes mich ansprechen, erinnern, mir eine Idee geben kann, alles. Wenn ich glaube, dass Jesus mit seinem Geist, mit seiner Kraft in mir lebt, dann darf ich darauf vertrauen, dass er alles in mir, an Ideen, Gefühlen, alles auch benutzen darf und alles durchdringen darf und über alles reden darf. Ich kenne ganz viele Menschen, auch ganz viele Christen, die sagen, ich habe Gott noch nie gehört. Keine Ahnung, wie das geht. Und wiederum kenne ich viele, die ständig sagen, das hat Gott mir gesagt. Also wie funktioniert das, dass man Gott hört? Ich denke, an erster Stelle steht auf jeden Fall Gottes Wort. Das ist sein Wort. Wenn ich am Handy unterwegs bin, wenn ich Mails schreibe und erzähle dann meinem Mann, mit wem ich geschrieben habe, dann sage ich, das hat der mir erzählt. Dabei hat das mir geschrieben. Der hat gesagt, meine Mutter fragt oft nach, hast du telefoniert? Nee, wir haben geschrieben. Das ist trotzdem eine Rede. Ich weiß, was der andere meint. Gottes Wort, geschrieben halt, aber seine Rede. Wenn du wissen willst, was Gott sagt, dann kommen wir nicht umhin, das zu lesen, was er aufschreiben lassen hat. Also das steht immer an erster Stelle. Gottes Rede, Jesu Rede, ist die Bibel. Wenn wir wissen wollen und auch sagen, Gott hat noch nie akustisch zu mir gesprochen, dann lies das Wort Gottes und du weißt, was er spricht. Und das nächste ist, wer wissen will, wie Jesus war, was Jesus auf dieser Welt gesprochen hat, akustisch gesprochen hat zu Menschen, der kann wiederum in der Bibel lesen. In der Bibel steht, dass Jesus gesagt hat, wer mich sieht, der sieht den Vater. Johannes 14, Vers 9. Das heißt, alles, was wir in der Bibel über Jesus lesen, wissen wir, so ist Gott. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Das zweite, was Rede, Jesu Rede ist, ist das gesprochene oder geschriebene Wort von Menschen. Das sind Propheten, die sprechen, das sind Predigten, das sind Bücher, das sind Andachtsbücher, das alles, was ihr lesen könnt, was Menschen, die von Gott inspiriert sind, sagen oder sprechen. Gott gebraucht Menschen, um zu sprechen. Und das nächste ist, dass Gott, wie ich schon anfangs sagte, über alles sprechen kann. Über Farben, über Momente, über Tiere, über Träume, über Geschenke, über Fürsorge, über Berührung, es ist egal. In der Bibel steht, jeder, der die Schöpfung betrachtet, sieht Gott und kann darin Gott erkennen. Römer 1, Vers 20. Das heißt, Gott spricht über alles, was wir um uns herum haben. Die Frage ist nur, ob ich Gott darin auch erwarte. Ob ich Jesu Rede tatsächlich erwarte. Oder ob ich mich festgelegt habe auf eine bestimmte Sache. Wie Gott redet, und wenn er das nicht so macht, dann habe ich ihn noch nie gehört. Ich glaube, dass viele sagen, ich habe noch nie was von Jesus gehört oder Gott. Die haben sich festgelegt, wie er spricht. Wenn wir dicht an Jesu Herz sind und bereit zu hören, zu ihm kommen, mit Zeit und Erwartung, dann werden wir ihn hören. Ganz sicher, weil er es zugesagt hat. Und meine Erfahrung ist, wenn ich ihn überall erwarte, dann spricht er auch überall. Wir hatten bis vor kurzem einen Hund, für den ich Rudelführerin war und der mich immer im Blick hatte. Ein ganz großer, der hatte mich immer im Blick. Und selbst wenn ich dachte, sie schläft fest und habe nur in die Richtung geguckt, dann war sie sofort da, sitzend erwartend, dass ich entweder Leckerli oder Anweisung, Streicheleine, egal, die war immer sofort da. Und als sie ganz alt war und nicht mehr sich bewegen konnte, dann habe ich immer gedacht, ich darf jetzt nicht hingucken, sonst steht sie wieder auf und steht bei Fuß und erwartet wieder. Ich musste möglichst mich dann an ihr vorbeischleichen, dass sie nicht meinen Augenkontakt hatte. So war sie darauf fixiert, was ich als Rudelführerin für sie habe. Dieser Hund hat mich das so gelehrt. Durch den Hund hat Gott zu mir gesprochen, Efi, so möchte ich, dass du bist. Ich bin dein Rudelführer. Halt ständig Augenkontakt mit mir und hol dir ab dein Leckerli, deine Streicheleinheit und deine Anweisung. Und dann geht's los mit mir zusammen. Dieses wirklich, nichts hat so sehr gesprochen wie mein Hund. Gott hat ihn gebraucht in dem Moment. Und es hat mich gelehrt, dass ich überall, wo ich bin, eine Bereitschaft habe zu sagen, Jesus, du bist da, rede zu mir, rede. Ich erwarte Ideen für meinen Alltag, für meine Arbeit mit den Senioren. Ich erwarte sogar in Filmszenen manchmal. Ich weiß, ich war einmal sehr verzweifelt. Ich hatte eine wirklich wichtige Entscheidung zu treffen. Und ich habe im Gebet gerungen und ich habe nichts gehört. Und aus lauter Verzweiflung, um mich abzulenken, habe ich das Fernsehen angemacht. Ich bin kein Fernsehgucker. Habe ich das Fernsehen angemacht. Und in dem Moment kommt in einer billigen Komödie eine Szene, die mir die Antwort gegeben hat. Und ich bin auf die Knie gegangen und habe Danke gesagt und den Fernseher wieder ausgemacht. Gott spricht überall, wenn wir dicht an ihm sind, wie mein Hund, Augenkontakt. Du darfst erwarten, dass er über dich spricht. Guck in den Regenbogen. Es waren so schöne Regenbogen im April. Was Gott dazu sagt. Evi, merkst du es? Ich bin dir treu. Egal in was du gerade bist, meine Treue zählt. Meine Treue zählt und hat Bestand. Lobpreis, manchmal bin ich so tief berührt von einem Text eines Liedes, wo ich merke, dass es eins zu eins Gottes Sprechen gerade. Wenn die Fürsorge von Menschen für mich, die berührt mich so tief, wenn Menschen mir was Gutes tun, weil ich merke, das ist nur ein Bruchteil von dem, was Gott mir Gutes tun möchte, was Menschen hier auf der Erde mir Gutes tun. Ich liebe Sonnenblumen, wisst ihr warum? Ich pflanze mir immer Sonnenblumen, jedes Jahr. Die haben eine super Eigenschaft. Die wenden ihr Blumengesicht immer der Sonne zu. Die gehen immer mit, die gehen immer mit. Und dann sage ich, Herr, so möchte ich auch sein. Immer mit dir mit, immer mit dir mit. Also wenn wir wirklich unsere Sinne ausrichten auf Gott, dann werden wir ihn hören. Wir werden. Manche stellen das in Frage, ich lebe daraus. Es bereichert mein Leben. Und mit jedem Mal, wo ich gemerkt habe, das war die Stimme Gottes und das hat mich getroffen, werde ich mutiger, noch mehr zu erwarten und hinzuhören. Die wichtige Voraussetzung ist, kenne ich denn die Stimme Gottes überhaupt? Wenn mein Hund meine Stimme nicht gekannt hätte, sie hätte nicht auf mich reagiert. Kennst du die Stimme Gottes? In Johannes 10, 27 steht, meine Schafe kennen meine Stimme. Meine Schafe kennen meine Stimme. Das heißt, wenn ich schon erfahren habe, dass ich die Stimme Gottes gehört habe auf irgendeinem Gebiet, dann werde ich immer mutiger. Und wie die Schafe dem Schäfer hinterherlaufen, weil sie wissen und erlebt haben, dass der Schäfer sie sicher führt, so werde ich das mit Jesus auch machen. Ich werde mich an Jesus hängen, zu ihm kommen und auf ihn hören. Und ich werde immer sicherer werden. Und ich werde mich nicht mehr so leicht verunsichern lassen, wenn andere Stimmen kommen, weil ich die Stimme meines Herrn kenne. Der dritte Punkt. Und sie tut. Ich komme zu Jesus, ich höre und dann folgt es tun. Ihr kennt den Spruch, Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Bei Erkenntnis kommen die meisten Menschen an. Aber das ist halt erst der erste Schritt der Veränderung. Es folgen nämlich noch weitere. Wenn es bei Erkenntnis schon genug wäre, dann hätten wir alle keine Probleme mit unseren Macken und mit dem, wo wir einfach nicht in die Puschen kommen. Aber die Erkenntnis alleine reicht halt nicht. Wir sagen oft bei Kindern, hörst du denn nicht? Natürlich hören die uns. Wir meinen damit aber, warum reagierst du nicht? Warum handelst du nicht so, wie ich es dir gesagt habe? Also hören ohne zu tun ist ziemlich sinnlos. Es ist nutzlos. Wozu habe ich denn eine Sache gehört? Nur um sie zu wissen, die Erkenntnis zu erhalten? Okay, aber das ist halt der erste Weg. Es bringt mir nicht wirklich etwas, nur zu hören und es dann nicht zu tun. Aber das Tun ist auch das Schwerste. Jetzt ist die Frage, warum redet Gott überhaupt? Denn das muss ich tun, damit ich überhaupt motiviert werde zum Handeln. Ich muss wissen, warum Gott zu mir redet. Was soll das überhaupt? Warum redet Gott? Als allererstes und wichtigstes, Gott bestätigt damit seine Existenz. Er sagt und er zeigt, ich bin da, es gibt mich. Und ich bin zwar groß, aber du bist mir so wichtig, dass ich, großer Gott, einen Weg suche, um mich dir, kleinen Menschen, zu zeigen. Und in erster Linie wird Gott immer wieder seine Liebe ausdrücken und reden von Jesus, dem Vermittler, dem Versöhner, seinem Sohn, der die Brücke geschlagen hat zwischen Mensch und Gott. Das wird immer das Wichtigste sein, was Gott durch sein Reden vermitteln will. Hier bin ich, ich liebe dich und ich habe ein Angebot, zu mir zu kommen, über meinen Sohn Jesus. Er will Beziehung und Beziehung geht nur mit Reden. Wenn mein Mann und ich lange Zeit keine Zeit hatten, vernünftig zu reden, mehr als diesen Alltags-Smalltalk, wann bist du da, wann kommst du, kaufst du ein, kauf ich ein, dann wird die Beziehung leiden. Und das weiß Gott auch. Eine Beziehung zum Gott im Himmel geht nur über Reden, über Kommunikation, über irgendeine Weise, dass ich weiß, er ist da. Er muss reden zu mir. Das Zweite ist, neben dem, dass er seine Existenz bestätigt, er wendet sich zu, er zeigt mir Interesse an mir, er will Austausch haben, er will den Kontakt zu mir. Er teilt mir seine Pläne mit, seine Vorhaben, seine Ideen, Korrektur, Anweisung, Ermutigung, Mut machen, Erklärungen, Erkenntnisse, Trost, Weisheit. Unterm Strich alles das, warum wir Menschen auch miteinander reden. Eins zu eins dasselbe, warum Gott zu uns redet. Aber einen Menschen sehe ich vor mir, Gott nicht. Gottes Reden ist so wichtig. Und dieses Kommen und Hören kann auch manchmal sehr unverbindlich sein. Aber bei diesem Tun geht es in die Vollen. Da zeigt sich, ob ich wirklich Jesus als Rudelführer akzeptiere und sage, ich bin bei dir, ich höre und dann kommt der wichtigste Schritt. Ich tue das dann auch. Ich komme noch mal auf meinen Hund zurück. Der ist mit niemandem spazieren gegangen, wenn ich nicht den Befehl gegeben habe. Meine Tochter, die mit im Haus gewohnt hat, kam eines Tages, da war der Hund bestimmt schon 5 Jahre, hat geklingelt und hat gesagt, Mama, kannst du bitte dem bescheuerten Hund mal sagen, er soll mit mir mitgehen? Die ist genau bis zur Grundstücksgrenze gelaufen. Dann habe ich oben aus dem Fenster gerufen, Liska, geh mit Rieke mit. Und dann hat sie sich umgedreht und ist mit ihr mitgegangen. Ich musste immer wieder diesen Befehl geben. Die letzte Konsequenz, sie ist nur bis unser Grundstücksende gelaufen. Und dann brauchte sie meinen Befehl. Frauchen, darf ich weiter? Was soll ich jetzt tun? Was für ein Beispiel. Aber damit ich wirklich das Hören auch umsetze ins Tun, muss ich glauben, dass Gott existiert. Dass er es gut mit mir meint. Ich will hören. Ich will hören. Und ich muss ihn nicht immer verstehen. Auch das ist für mich eine Herausforderung, dass ich sage, Herr, das verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Ich empfinde, dass ich was höre, aber ich verstehe es nicht. Und Gott sagt, ist nicht schlimm. Ich verstehe es. Tu's. Ich vertraue ihm, ich hinterfrage nicht ständig und ich will gehorsam sein. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Ich will gehorsam sein. Und ich bin mir auch dessen bewusst, dass mein Handeln hier auf der Welt wichtig ist. Weil Gott hat nur uns Menschen als Hände, Füße, Mund, Augen, Ohren. Wie denn sonst? Er braucht uns. Und nicht jedes Mal, wenn er mir einen Auftrag gibt und ich keine Lust habe, setzt er auch einen zweiten und sagt, na gut, wenn du nicht willst, dann gehst du, du willst auch nicht, dann gehst du. Nein, das soll mir keinen Druck machen, sondern das soll zeigen, wie wichtig ich für Gott bin als sein handelndes Organ. Und es ist so wichtig und so inspirierend und so mutmachend, wenn man das mal erlebt hat. Ich hatte letzte Woche so ein Erlebnis. Ich hatte auf dem Herzen einer Freundin eine Nachricht drauf zu sprechen. Und ich empfand, dass Gott immer wieder sagte, jetzt nicht. Jetzt nicht. 5 Tage, jetzt nicht. Gestern Abend habe ich mir, vor Aufregung vor heute, eine Reportage, irgendwas rausgesucht, stelle die an, will gerade auf anstellen, um zu gucken, um mich abzulenken. Da sagt Gott, jetzt. Jetzt sprichst du ihr etwas drauf. Dann habe ich das wieder ausgeschaltet und habe gesagt, was denn? Und dann habe ich drauf gesprochen. Keine 2 Minuten später kam die Antwort. Sie war in ganz großer Not. Und nicht das, was ich drauf gesprochen habe, sondern dass ich drauf gesprochen habe in dem Moment, war für sie eine Antwort Gottes, wo sie geschrien hat zu Gott. Bist du da? Und dann macht es Piep und meine Nachricht kommt. Das hat mich so berührt, wo ich gedacht habe, Herr, lass es mich doch ganz tief auf dem Herzen eingemeißelt haben. Wenn ich dich höre, will ich tun. Du sagst doch nicht aus Spaß, tu was. Du hast damit eine Absicht und ich bin wichtig. Wie oft bete ich für Menschen, die mir am Herz liegen, Herr, schick Menschen vorbei. Schick Menschen vorbei, die das und das und das. Bin ich selber so jemand, der auch gehen möchte? Gott braucht mich auch. Das macht mir so Mut. Ich will mich nicht permanent zweifeln, ob er jetzt wirklich geredet hat und ob ich das wirklich tun soll. Ich darf mich auch mal verhören. Ist überhaupt nicht schlimm. Es ist überhaupt nicht schlimm. Lieber 3-mal verhört, als 1-mal nicht richtig gehört. Nicht gegangen. Es ist nicht schlimm. Und wisst ihr, das Nächste ist, ich brauche auch nicht immer Beifall von anderen für das, was ich höre. Weil Gott sagt mir Dinge, die für mich wichtig sind. Und die anderen brauchen auch nicht immer meinen Beifall. Es ist gerade so eine Zeit eingetreten, wo jeder jedem seine Meinung überknüppelt, egal ob er sie hören will oder nicht. Gott spricht zu jedem von uns auch mal was anderes. Und ich brauche nicht permanent den Beifall von anderen. Geh mutig. Und ich sage mir das auch. Geh mutig, wenn Gott zu dir gesprochen hat. Und geh dann diesen Weg. Egal, ob die Leute um dich rum dich verstehen oder nicht. Und sei du auch ein Mensch, der ermutigt, wenn ein Freund, eine Freundin, der Ehepartner was hört von Gott, was du nicht nachvollziehen kannst. Dann fang nicht an zu mäkeln und zu kritisieren, sondern geh ins Gebet und unterstütz denjenigen, dass wirklich zum Zug kommt, was Gott gesagt hat. Aber das Wichtigste kommt eigentlich jetzt noch. Wer ist denn unser Fels? Das sind die 3 Dinge, auf die wir bauen, aber wer ist unser Fels? Und das ist 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen als der, der gelegt ist, Jesus Christus. Jesus Christus ist der Fels. Er ist der einzig wahre, haltbare Fels. Das Fundament für unser Leben. Es gibt nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und es gibt nichts anderes. Er ist der Fels, auf den wir dann aufbauen. Und zwar indem wir kommen, hören und tun. Das ist unser Haus, was wir draufbauen. Aber das Fundament, der Fels, ist Jesus Christus. Jesus Christus, nichts anderes. Und er verhindert dann auch den Einsturz. Denn die Fluten kommen. Sie kommen. Wir können uns verstecken, wir können weglaufen. Sie kommen. Die Fluten kommen jeden Tag. In Form von Kleinigkeiten, die an uns rütteln. Falscher Blick, falsches Wort. Es kommt in finanziellen Schwierigkeiten. Es kommt durch Krankheit, wie gerade Corona. Es wackelt an Menschen überall. Die Fluten kommen, wie auch unser Haus zu Hause, sind bildlich immer wieder von dem Grundwasser umspült wird. Es kommt. Wichtig ist, was ist unser Lebensfundament? Was bauen wir auf diesen Felsen drauf? Jesus, einen anderen Grund kann niemand legen. Und wie stabil unser Haus ist, wird sich erst dann zeigen, wenn die Fluten kommen. Manche Lebenshäuser sehen so toll aus. Und dann kommt die Flut und dann sieht man das Fundament. Und auch das muss ich mich immer wieder fragen. Was habe ich aufgebaut und was ist mein Fundament? Der Vers 12, einen anderen Grund kann niemand legen als der, der gelegt ist, Jesus Christus. Der geht weiter. Ob aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu oder Stroh. Das Werk eines jeden wird offenbar werden. Und ich gehe kurz ein, was diese Materialien bedeuten. Gold, Silber und Edelsteine. Gold steht ganz oft für geistliche Güter. Das ist die Himmelswährung. Silber ist das Wort Gottes und Edelsteine ist die Herrlichkeit Gottes. Das sind die Materialien, aus denen der Tempel gebaut war. Das heißt, baust du dein Lebenshaus mit diesen Materialien? Zuerst alles Geistliche. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Alles andere wird dazugegeben. Steht mein und dein Lebenshaus wirklich auf diesen geistlichen Materialien? Ist das unsere Nummer 1? Oder ist es das andere? Holz, Stroh, Heu, das, woraus Götzen sind, das, woraus Häuser sind, das Schnelllebige, Gefühle, Ideen, Geld. Da ging neulich die Predigt von Gideon rein. Worauf baust du, selbst wenn du Jesus als Felsen hast? Ruhst du dich aus, dass du einen guten Felsen hast? Aber wie sieht dann dein Haus aus? Sind an erster Stelle unsere geistlichen Güter das Material, womit wir bauen? Ich muss mich das immer wieder fragen. Gerade an Tagen, wo ich das Gefühl habe, ich als Gefühlsmensch habe dieses Tageshaus auf Gefühle aufgebaut. Ach, das fällt jeden Abend in sich zusammen. Das motiviert mich wieder zu sagen, nein, mein Haus soll auf göttliche Materialien, aus göttlichen Materialien sein. Auch nicht auf Verstand, auch nicht auf Erkenntnissen. Im Moment ringen wir rund um Corona, auf Erkenntnisse bauen zu können, auf die Impfung bauen zu können, auf Dinge bauen zu können, die irgendwie Halt und Bestand geben. Ja, Gott schenkt auch sowas, aber neben den wichtigsten Materialien, neben diesen göttlichen Materialien. Alles andere schwimmt nämlich ganz schnell wieder weg. Und ich möchte mir in erster Linie diesen Mut machen. Guck hin, auf welchen Fels du dein Haus gebaut hast. Ob deine Fundamente vielleicht nochmal freigelegt werden müssen und eine neue Drainage rein muss. Und dann guck hin, aus was dein Haus gebaut ist. Aus göttlichen Materialien oder aus weltlichen Materialien. Und das ist das Einzige, was verhindert, dass dann, wenn die Fluten kommen, und sie kommen, unser Lebenshaus nicht mehr einstürzt. Und wir wirklich wissen, auf diesem sicheren Felsen gebaut, müssen wir keine Angst haben. Wir wanken, ja. Wir haben Angst, ja. Aber das Haus wird nicht einstürzen. Und ich brauche mir auch keine Sonderlösung und eigene Lösungen ausdenken. Ich habe eine Karte bei mir auf dem Küchentisch stehen. Da steht, nicht dem, der nachhilft, sondern dem, der glaubt, ist alles möglich. Wir sind so oft damit beschäftigt, nachzuhelfen, zu manipulieren oder uns Menschen, Dinge, Erkenntnisse, Weisheiten zu sammeln, die uns scheinbar helfen. Aber unser Glaube, unser Vertrauen auf Jesus Christus, den Felsen, der trägt. Der trägt. Ich möchte jetzt gerne noch beten. Vielleicht ist einer hier oder auch online zugeschaltet, der sagt, ich habe noch nie was davon gehört, dass Jesus Christus dieser Fels ist. Oder es ist jemand hier, der sagt, ich weiß das schon, aber ich hatte ihn beiseite geschoben und auf was anderes gebaut. Und wiederum andere sind hier, die sagen, Jesus ist mein Fels, aber die Materialien, woraus ich mein Haus gebaut habe, die waren nicht mehr göttlich. Für alle möchte ich ein Gebet sprechen. Und ich lade euch ein, jeder für sich, ob zum ersten Mal oder wiederholt, dass ihr das innerlich mitbetet. Und wo ihr merkt, dass euer Haus nicht fest gebaut ist, sucht euch Gesprächs- und Gebetspartner und erneuert gemeinsam dieses Fundament. Es ist so wichtig, weil die Zeiten sind vorbei, wo wir nur einfach bei Gott vorbeihuschen können. Ich glaube, die Zeiten sind so, ich merke es bei mir, es reicht mir nicht mehr aus. Ich brauche jeden Tag meine Zeit, wo ich zu Jesus komme, wo ich auf ihn höre und wo ich mir immer in Kleinigkeiten die Anweisungen hole. Weil es sind so viele Verwirrungen und Irrungen gerade da. Es ist so viel, was ich nicht verstehe, politisch. Ich verstehe vieles gar nicht mehr. Ich brauche Jesus, der mir sagt, Efi, geh, steh, ruh oder tu. Und das will ich tun. Aber das bedingt, dass ich komme, dass ich höre und bereit bin, es zu tun. Und wer mag, betet dieses Gebet jetzt mit. Jesus, ich danke dir, dass du der Fels bist, unwandelbar, unveränderlich. Du bist der, der Bestand hat, auf den wir bauen können, der niemals wegbricht. Jesus, ich danke dir von Herzen dafür. Und ich will heute mein Leben dir anvertrauen und auf deinen Felsen, auf dich, Jesus, mein Lebenshaus bauen. Herr, und ich will die Materialien nehmen, die aus dem Himmel sind, weil sie Bestand haben, weil sie nicht kaputt gehen. Führe mich, Heiliger Geist, leite mich. Und ich will auf dich hören. Rede zu mir täglich. Und Geist Gottes, bewege mich, dass ich dann auch handle. Und danke, Herr, von Herzen, dass ich dann weiß, ich bin sicher und mein Lebenshaus stürzt nicht ein, egal welche Fluten kommen. Jesus, danke.